Hallo, liebe Freunde der freien Software, liebe Freunde des Pinguins oder Beastie-Fans, die alle anwesend sind. Willkommen zum zweiten Teil des Tracks hier in der V5. Es geht um das Thema Linux-Kernel. Und wer könnte da besser erstmal starten als der Thorsten Lehmhöfs, der uns jetzt einen ganz großen Rundumschlag gibt über die aktuellen Entwicklungen beim Linux-Kernel. Herzlich willkommen, Thorsten.
Okay. Hallo zusammen. Danke, danke. Die Vorwarnung, heute geht es etwas länger als sonst. Diesmal habe ich offenbar mir irgendwer 90 Minuten zugeteilt. Sonst, also die letztes Jahr gesagt haben, ich soll mal 2 Stunden labern, die sind daran schuld, dass ich jetzt 90 Minuten habe. Mal gucken, wie einschläfernd das Ganze ist. Kurze Erklärung, wer ich denn bin. Ich arbeite beim Heise Verlag, schreibe da unter anderem für die CT, unter anderem eben auch über die Entwicklung beim Linux-Kernel. Das ist dieses Kernel-Log, was der eine oder andere vielleicht kennt. Das Ganze gibt es auch online auf Heise Open. Da sieht das dann aus wie hier. Der Gesundheit übrigens. Der eine oder andere kennt mich vielleicht aus dem Fedora-Umfeld. Da habe ich vor 10 Jahren relativ viel gemacht. Das ist vor 5 Jahren nach und nach immer weniger geworden. In dieser Zeit pflege ich da eigentlich nur noch ein paar Pakete. Pfeift es denn hier nur bei mir so? Ja, offenbar. Beschwert sich keiner. Ein paar Pakete, mit denen man Vanilla-Kernel-RPMs einfach relativ einfach ausprobieren kann. Für die, die gerade noch reinkommen, hier gerade im rechten Bereich sind noch allerlei Plätze. Einfach die Leute ein bisschen zum Defragmentieren auffordern, dann klappt das schon. Hier kann man ja Defragmentieren sagen, das verstehen ja die meisten. Das war jetzt... Ich bin eigentlich ein nicht gerade lockerer Typ. Ich habe mal diesen Gag im Internet gefunden. Es ist tatsächlich so, ich bin eher ein Norddeutscher, der nicht so die größten Gefühlsregungen zeigt. So ist es auch beim Vortrag. Aber mal gucken, vielleicht wird es ja doch so lustig, dass wir die 1,5 Stunden um die Ohren kriegen. Was ich nicht bin, ich bin kein Kernel-Entwickler. Ich habe halt durch meine Arbeit einen guten Überblick über das große Ganze. Manchmal sagen die Kernel-Entwickler sogar, dass ich einen besseren Überblick habe über das große Ganze als die, weil die sich natürlich auf bestimmte Bereiche häufig konzentrieren, in denen sie aktiv sind. Und ein Überblick über das große Ganze ist halt auch das, was folgt. Das Ganze passiert in 3 Abschnitten. Einmal die jüngsten Entwicklungen, was gerade so aktuell passiert ist. Das sind eben die aktuellen Kernel-Versionen. Danach geht es weiter mit so wichtigen Veränderungen, was sich so im letzten 1,5 Jahren so entwickelt hat, ergeben hat, wie das auch die Zukunft beeinflusst. Und dann gibt es halt noch so ein bisschen den Ausblick in die Zukunft, um zu gucken, um so einen Eindruck zu geben, was vielleicht kommt. Natürlich ist das ein bisschen Spekulation, vielleicht kommt es alles dann ganz anders. Bevor es losgeht, nochmal kurz eins. Ich weiß so ein bisschen gern, mit wem ich hier rede, weil danach passe ich dann auch an, wie viel ich zu welchem Thema rede. Also, wen habe ich hier vor mir? Haben wir irgendwelche Business-Casper-Anzugträger? Ah, eine Hand. Boris, dir glaube ich das nicht. Jetzt mal ernsthaft. Sysadmins, das ist so mindestens die Hälfte. Entwickler, das sind 3/4 bis... Okay. Wer bezeichnet sich eher so als einfacher Anwender? Ja, so ein, ja, zögerlich. Ja. Wie viele Kernel-Hacker haben wir hier? Okay, das sind jetzt so 10. Die jetzt neben denen gesessen haben, die Hand gehoben haben, das war nämlich eine Fangfrage. Wenn die Leute, die gerade die Hand gehoben haben, während des Vortrags irgendwann das Gesicht verziehen, weil ich Unfug erzähle, dann stupst die, damit die was erzählen und mich klarstellen. Weil ich habe, wie gesagt, einen großen Überblick über das große Ganze, aber manchmal weiß ich es halt nicht ganz so genau und dann können wir im Zweifel auch auf die zurückgreifen. So, jetzt geht's aber los. Das mit den Slides geht übrigens in dem Tempo weiter. Das war übrigens schon Slide 26, also bei anderen Vorträgen wären wir jetzt schon fertig. Fragen bitte aufschreiben deswegen, weil es geht halt auch relativ flott vorwärts. Mal gucken, wie viele Fragen ich zwischendurch beantworte, damit wir auch das Tempo nicht rausnehmen, aber mal gucken. Anwenderthemen kommen übrigens in den einzelnen Abschnitten immer als erstes dran. Da ich davon ausgehe, dass die Admins und Entwickler aber auch Linux-Anwender sind, werde ich da durchaus auch einiges zu erzählen. So, jüngste Entwicklung, wo sind wir? Die vorletzte Kernel-Version ist der Linux-Kernel 4.4, der ist Anfang Januar erschienen. Bei dem ist etwas Besonderes, unter anderem, dass er ein Long-Term-Kernel ist. Anders als die anderen Kernel wird er deswegen nicht nur 2-3 Monate gepflegt, sondern insgesamt mindestens für zwei Jahre. Betonung liegt auf mindestens, das kann dann auch noch mehr werden, das muss sich zeigen. Das hängt dann immer von den einzelnen, von den aktuellen Bedingungen ab und wer diesen Kernel einsetzt. Für Fedora 23 ist der Kernel schon als Update reingekommen. Das heißt, was ich da erzähle, ist für Fedora-Nutzer und auch die Nutzer von Arch Linux oder OpenSUSE, Tumbleweed, die also Rolling Release Distribution, die haben das alles schon. Für die anderen vielleicht ganz interessant, Ubuntu 16.04 LTS wird eben den Linux-Kernel 4.4 benutzen. Das heißt, das, was ich da gleich erzähle, was da so neu war, wird dann im nächsten Monat mit dieser Distribution rausgehen. Die aktuelle Kernel-Version ist der Linux-Kernel 4.4. Der hat mir mein Leben ein bisschen verkompliziert. Der ist nämlich jetzt am Montag erschienen. Dadurch hat dann auch gleichzeitig die Entwicklung von 4.6 begonnen. Das heißt, ich habe den Vortrag, was nochmal anpassen müssen, sozusagen, dass 4.5 jetzt aktuell ist und schon an einigen Stellen auch schon reingeschrieben, was 4.6 vielleicht bringen wird oder wo schon sicher ist, dass 4.6 das enthalten wird. Wer vorplanen will, Mitte Mai kommt dieser Kernel 4.6 wahrscheinlich. So, jetzt so ein bisschen zu den Details dieser drei Kernel-Versionen. Was war neu beim Linux-Kernel 4.4? Da gab es unter anderem einige Verbesserungen am Treiber virt.io GPU, nennt sich der. Und die ermöglichen eine Technik, die nennt sich Virgil 3D. Und dieses Virgil 3D ermöglicht dann eine Hardware-Beschleunigung der Grafik in VMs, also 2D und 3D. Und da ist nicht nur der Kernel allein involviert, sondern das Ganze braucht dann auch QEMU 2.5 und Mesa 11.1, sowohl im Gast als auch im Host. Aber dadurch kann man dann halt, wenn man ein Linux unter einem Linux betreibt in der VM, also mit KVM, in Zukunft dann halt schnellere Grafik haben. Ja. Aber wie gesagt, das Ganze funktioniert nur mit Linux im Gast auch. Für Windows ist das ganz uninteressant, also es ist jetzt nicht so, dass man mit KVM-VMs in Zukunft 3D-Spiele spielen kann. Da kommen wir nachher nochmal zu, wie das vielleicht in Zukunft irgendwie geht. Für die Bastler hier, neu in Kernel 4.4 war ein Treiber, der nennt sich VC4 im DRM-Subsystem. DRM steht hier nicht für Digital Rights Management, sondern für den Direct Rendering Manager, also das Ding, was sich um 3D-Beschleunigung und andere Beschleunigungstechniken kümmert im Kernel. Und dieser VC4 ist ein Grafiktreiber für den Raspberry Pi, für alle Ausführungen des Raspberry Pi, weil die alle den gleichen Grafikchip enthalten, Grafikkern enthalten. Und wer sich jetzt denkt, ja, ich habe doch schon Raspberry Pis mit Linux betrieben, warum brauche ich dann einen neuen Grafiktreiber? Das Besondere an diesem Treiber ist, dieser Treiber macht alles selbst. Bei den Treibern, die man bislang eingesetzt hat auf diesem Kleinstcomputer, war es so, dass die mehr oder weniger das Groß der Arbeit einfach an einen proprietären Treiber delegiert haben, der in der Firmware steckt. Das heißt, da war man einfach auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, was dieser Treiber in der Firmware kann. Das macht er halt und viel anderes konnte man dann damit nicht machen. Das heißt, das ist von der Entwicklung ein bisschen problematischer. Und deswegen hat sich Broadcom tatsächlich selber hingesetzt und einen besseren Treiber geschrieben, der jetzt halt in den Kernel gekommen ist. Bei 4.4 kann der aber noch kein 3D, da kommen wir gleich nochmal zu. So. Was ist noch neu bei 4.4? Jetzt kommen wir schon in die Sysadmin-Ecke. Da gibt es eine Log-Funktion für die Software-Rate-Funktion des Kernels bei Software-Rate 5 und 6. Über diese Log-Funktion kann man Datenverfälschungen auf dem RAID verhindern, falls das System plötzlich abstürzt, eben weil irgendwer den Stromstecker rauszieht oder weil irgendwie ein schwerer Fehler passiert. Das Ganze ist letztendlich ganz ähnlich wie bei einem Dateisystem-Journal. Der eine oder andere kennt das vielleicht von X3 oder X4, dass da an einer bestimmten Stelle was geschrieben wird und dann erst die eigentliche Änderung durchgeführt wird, sodass sozusagen im Absturzfall man entweder auf den alten Stand ist oder den neuen Stand garantiert einspielen kann. Ja. Das Ganze geht aber nicht nur mit einem RAID 5 und 6, das Ganze erfordert tatsächlich einen Datenträger, den man da an die Seite packt. Und diese Gefahr für die Daten, die da entstehen kann, also durch diese Abstürze, ist auch bekannt als Write Hole, falls es dem einen oder anderen jetzt klingelt. Das war das. Was hat es bei Linux 4.4 noch gegeben? Da gab es einige Änderungen am TCP-Code, also im Netzwerksubsystem für das TCP-Protokoll, wo halt auch die Internetkommunikation und alles andere ja drüber läuft. Vor 2 Jahren war es so, dass man, ich sehe gerade, da hinten straut es sich. Wir haben immer noch ein paar Plätze, also ruhig einfach mal hier runterkommen. Hier vorne sind noch 2 direkt an der Seite. Hier beißt keiner. Vor 2 Jahren war es halt noch so, dass ein Kernel-Entwickler sich hingesetzt hat und getestet hat, wie viele Verbindungen kann ich zwischen 2 Testsystemen aufbauen pro Sekunde. Und damals ist er auf 20.000 SYNs gekommen, also so Handshakes. Und dieser Kernel-Entwickler hat in den letzten 2 Jahren sehr, sehr viele Änderungen vorgenommen. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, mit dem, was dann in 4.4 drin ist, sind über 6 Millionen möglich. Also das ist deutlich, deutlich mehr geworden. Also das heißt, die Performance lässt sich dadurch deutlich, deutlich steigern. Tatsächlich ist es auch so, dass das Ganze Distributed Denial-of-Service-Attacken auch deutlich schwerer macht. Ich könnte jetzt noch viel weiter erzählen zum Linux Kernel 4.4. Ich habe hier noch was, noch so ein paar andere Änderungen erwähnt. Da gab es zum Beispiel eine Polling-Funktion im Block-Layer. Das ist wichtig, um den Durchsatz und die Latenz, um den Durchsatz bei SSDs zu steigern, bei High-End-SSDs, um die Latenz weiter zu sinken. Das Make-X-Config ist auf Qt5 portiert worden. Dann gab es im Butterfest-Dateisystem einige Optimierungen für SSDs. Für NFS-Server ist was dazugekommen und Unterstützung für Open-Channel-SSDs. Das ist eine Funktion, da kann der Kernel praktisch sehr direkt an der Firmware vorbei auf die Flash-Chips zugreifen, was dann in gewissen Bereichen dann wieder den Durchsatz steigern kann, die Latenz reduzieren und solche Sachen. Und was halt auch passiert ist, wie mit jeder neuen Kernel-Version, viele neue und viele verbesserte Treiber. Ich hatte ja die Grafiktreiber noch erwähnt, aber letztendlich ist es so, dass mit jeder Kernel-Version eigentlich hunderte Treiber irgendwie verbessert werden oder neu dazukommen. Das heißt, die Hardware-Unterstützung wird immer wieder besser. Das ist halt dann auch der Grund, warum man, wenn man ein Notebook kauft, was direkt nach der Einführung einer neuen Prozessorserie oder so nicht so gut läuft, dass das irgendwie 6 Monate später, wenn dann 2, 3 neue Kernel-Versionen erschienen sind, dass dieses Notebook dann plötzlich richtig gut läuft, weil eben diese ganzen Kernel aktualisiert sind. Aber wenn ich jetzt auf jeden dieser Treiber eingehe, die da aktualisiert und verbessert wurden, dann sind wir hier Stunden. Wer da noch mehr Details wissen will, unter heise.de, unter diesem Link hier, gibt es dann das Kernel-Log, was ich geschrieben habe zu Kernel 4.4. Ein bisschen anderen Blick hat Kernel Newbies, die setzen dann mal andere Sachen, hängen die höher als ich das mache, das ist auch ja vollkommen legitim, man richtet sich auch immer so ein bisschen an den Lesern aus. Oder LWN.net, die auch noch wieder einen anderen Blick haben. Das war 4.4, jetzt geht es flott weiter zu 4.5. Da kam dann gleich hinterher der 3D-Support für diesen Treiber, für den Raspberry Pi, für diesen Grafiktreiber. Und einen passenden OpenGL-Treiber, der mit diesem 3D-Support dann wirklich Hardwarebeschleunigung bringt, der steckt im Mesa 11.1, das ist die Version, die vor ungefähr 3 Monaten erschienen ist. Und da ist es so, das Ganze kommt jetzt dann mit den Distributionen, die jetzt rauskommen, wird das im Wesentlichen alles dabei sein. Das heißt, diese können dann einfach besser auf dem Raspi laufen. Komplett ist das Ganze noch nicht. Dieser neue Grafiktreiber-Stack für den Raspi braucht noch ein bisschen Feinschliff. Dadurch ist es auch so, dass die Raspbian-Entwickler das schon eingebaut haben, noch nicht standardmäßig nutzen, aber man kann es da schon relativ einfach anknipsen, um es auszuprobieren. Jetzt noch was ein bisschen mehr für die Anwender, für die Leute speziell, die Radeon-Grafikkarten in ihrem Rechner haben. Da ist es so, dass der Treiber AMD-GPU Powerplay-Unterstützung bekommen hat. Dieser Treiber unterstützt einige der neueren Radeon-Grafikkarten, eben die 285, die 380 oder diese Fury-Serie. Das sind im Moment so die besseren oder die höhere Mittelklasse und die High-End-Karten, viele davon. Und bei diesen Grafikkarten unterstützt der Treiber jetzt Reclocking und Power-Management. Und das Reclocking ist vor allen Dingen sehr wichtig, weil das die 3D-Performance deutlich steigert. Weil bisher war es so, dass diese Grafikchips einfach beim Start in einem sicheren, mittleren oder eher unteren Performance-Bereich liefen und dass der Treiber erst die Karten in den schnellen, in ihre schnelleren Betriebsmodi schaltet. Und das ging halt bisher nicht. Deswegen waren diese Grafikkarten unter Linux bislang sehr langsam. Und das wird jetzt mit 4.5 deutlich besser. Was 4.5 auch noch bringt, ist ein Schutz für UEFI-Variablen. Das klingt jetzt ein bisschen obskur. Das ist tatsächlich so, wer R-RF/ eingibt, kann sich seine Hardware kaputt machen. Das ist nicht die Schuld von Linux. Es ist einfach so, dass der Linux-Kernel einige EFI-Variablen über ein Verzeichnis in Sys-Firmware-EFI-EFI-VARs verfügbar macht, damit man diese Variablen verändern kann, damit man neue anlegen kann, um zum Beispiel Booteinträge anzulegen, was zum Beispiel bei der Installation passiert, oder irgendwelche Sachen bei der Firmware zu hinterlegen. Und da ist es halt so, in einigen dieser Variablen speichern einige Treiber offenbar wichtige Statusinformationen. Und eben dieses RM-RF-Kommando löscht diese versehentlich. Und weil die Firmware so doof ist, muss man einfach mal so sagen, wenn die Variablen weg sind, kann es die Hardware nicht mehr booten. Und ja, dann ist die Hardware nur noch ein schöner Backstein oder ein Tischbeschwerer, je nachdem, was es ist. Also es ist relativ wenig Hardware, die da betroffen ist, aber es gibt halt solche. Und da gibt es jetzt halt einen Schutz, dass die Dateien als immutable gekennzeichnet wird. Dadurch werden die beim RM-RF tatsächlich dann nicht gelöscht. Ja, habe ich schon gesagt. So. Was bei Kernel 4.5 auch noch neu war, jetzt klingt es anfangs etwas obskur, ist eine neue Funktion, über die zum Beispiel der Network Manager mit dem Kernel reden kann, um offene TCP-Verbindungen bei Bedarf zu schließen. Das ist etwa interessant, wenn man die Internetanbindung wechselt. Meinetwegen, wenn man mit seinem Notebook oder mit seinem Android-Phone das heimische WLAN verlässt und auf Mobildatenanbindung umgeschaltet wird, ist es so, dass bislang Videostreams, die man dann dabei geguckt hat, typischerweise zum Erliegen kommen, weil es halt so ist, die haben halt eine offene TCP-Connection und die läuft unter Umständen erst nach 1-2 Minuten typischerweise, läuft die in Timeouts, das heißt, die Anwendung merkt erst dann, oh, da ist die Internetanbindung, die ich hatte, der offene Socket, die offene Connection weggebrochen, da muss ich jetzt irgendwie ran. Und baut erst dann wieder was Neues auf und dann entstehen halt Aussätze oder so. Und dadurch, dass der Kernel jetzt einfach sagen kann, hey, diese Internetanbindung ist weggebrochen, diese TCP-Connection kommt nicht wieder, kann die Anwendung halt sofort sagen, okay, dann baue ich eine neue auf über die Mobilfunkdatenverbindung und hole mir jetzt die Daten ran. Und dadurch sollte der Videostream dann ununterbrochen weiterlaufen. Der Android-Kernel enthält sowas Ähnliches schon. Tatsächlich ist die Änderung, die da in den Kernel eingeflossen ist, auch von einigen Android-Entwicklern vornehmlich vorangetrieben worden. Für die Bastler hier vielleicht ganz interessant, die ARM-Multiplattform-Unterstützung ist fertig geworden. Das wurde vor insgesamt 5 Jahren gestartet. Das ist eine Funktion, die, wer nie in der ARM-Welt unterwegs ist, kennt das vielleicht nicht. Bei ARM-Systemen ist es so, dass man vor 5 Jahren praktisch ein Kernel-Image gebaut hat, immer für jedes einzelne Board. Nicht so wie in der x86-Welt, man baut ein Kernel-Image, der Distributor liefert, packt das auf seine DVD und es bootet auf allen Systemen. Nee, es ist halt tatsächlich so, für ein Raspi hat man ein anderes Kernel-Image gebaut als für ein Banana Pi und so weiter. Und jetzt ist es so, die Kernel-Entwickler sind vor 5 Jahren angefangen, das universell zu machen, dass ein Kernel-Image halt auch auf ganz verschiedenen ARM-Plattformen booten kann. Das geht natürlich nicht komplett auf allem, was es gibt, aber es ist halt so, dass es deutlich besser ist, universelle Kernel-Images zu bauen. Die wichtigen Plattformen sind schon seit einer Weile konvertiert worden, dass es mit diesem Multiplattform-Kernel funktioniert. Und mit 4.5 ist es so, dass jetzt auch viele der weniger wichtigen und älteren Plattformen konvertiert worden sind. Ja. Was 4.5 auch noch gemacht hat, für das ist jetzt mehr so ein Sys-Admin-Entwicklerthema, ist eine neue C-Groups-Infrastruktur. C-Groups oder ausgesprochen Control-Groups werden eben genutzt, um Rechnerressourcen zu limitieren, dass eben zum Beispiel ein Programm, irgendwie die Datenbank, nicht den kompletten Arbeitsspeicher sich greifen kann, sodass alle anderen Prozesse, die auf dem System laufen, dann gar nicht mehr zum Zug kommen. Da kann man halt Control-Groups nutzen, um das zu beschränken. Dasselbe gilt, ähnlich gilt das auch für Netzwerk oder Prozessorzeit und andere Dinge. Das alte Interface hat aber eine ganze Reihe von Problemen, die sowohl den Kernel-Entwicklern das Leben schwer gemacht haben, aber auch den Sys-Admins, die das Ganze benutzt haben. Und da ist es so, dass dieser Neubau viele dieser Probleme behebt, die der alte Ansatz hat. SystemD wird das Ganze relativ transparent unterstützen. Da ist sozusagen, die Entwickler haben dazu zusammengearbeitet, die Kernel-Entwickler und SystemD-Entwickler, dass der Anwender davon unter Umständen gar nichts merkt, wenn man halt diese Limitierungsfunktionen über SystemD nutzt. Wenn man halt direkt die C-Groups 2 nutzt, dann ist das was anderes, dann muss man da halt selber ran. Bislang lässt sich über die C-Groups 2 aber nur die Menge des Arbeitsspeichers und von I.O. Limitieren, also zum Beispiel wie sehr die Festplatte oder die SSD genutzt werden darf. Jetzt kommen wir auch bei 4.5 schon fast zum Ende. Was auch noch dabei ist, ist besseren Support für den Raspberry 2. Die Frage war, ob man die beiden Versionen parallel betreiben kann. Ja, das kann man eben. Ja. Aber die alten werden halt wahrscheinlich nach und nach wegbrechen. Was bei 4.5 auch noch kommt, ist Support für Raspberry 2, dass der Upstream-Kernel, der Mainline-Kernel einfach direkt booten kann, ohne dass man irgendwas machen muss. Bislang ist es so, dass man für viele der Raspis einfach den Kernel von der Raspberry Pi Foundation nutzen muss, weil der Erweiterungen enthält. Dann gibt es eine Funktion im Virtual File System, wo alle wesentlichen Dateisysteme drauf aufbauen, um bestimmte Bereiche beim Kopieren oder um das Kopieren von Dateien vom Kernel erledigen zu lassen. Das ist zum Beispiel interessant für Netzwerkdateisysteme wie NFS, damit man die darüber erfahren können auf dem Client, okay, hier der Benutzer kopiert gerade Datei A in den Namen B, und normalerweise war es so, dass er dann die ganze Datei A vom Server runterholen musste und dann die ganze Datei unter dem Namen B dann wieder zum Server geschoben hat, das Ganze übers Netz, und durch diese Kopierfunktion, die der Kernel selber machen kann, kann das jetzt einfach direkt auf dem Server passieren. Da sagt der Client nur noch, hey, Server, mach das mal für mich. Dann gab es Verbesserungen für das ButterFS-Dateisystem. Da gibt es eine Cache-Funktion für freien Speicher, die soll ein Latenzproblem beseitigen. Dann gab es Verbesserungen an der Adresszerwürfelung per Address Space Layout Randomization. Und ich habe mal wieder das blöde Kürzel durcheinander gebracht. Das heißt nämlich nicht ASR, sondern ASLR. Aber wenn man mit so viel Kürzeln zu tun hat wie ich, dann passiert das mal. Entschuldigung. Und dann gibt es noch eine Funktion, über die der Kernel Speicher von Programmen zurückfordern kann, wenn sie den nicht mehr brauchen. Auch für bestimmte Funktionen interessant, wenn man größere Systeme hat, kann das die Performance ein bisschen verbessern. Details hier, wieder bei heise.de, Kernel Newbies oder LWN.net. 4.6, wie gesagt, die Entwicklung ist am Montag gestartet. Es sind bislang 6.800 Änderungen, wenn ich das richtig aus dem Augenwinkel gesehen habe, die seit Montagabend da in den Kernel eingeflossen sind. Das ist normal, dass es so viel sind. Das sind pro Version immer ungefähr so um die 11.000, 12.000. Ich habe tatsächlich noch nicht den kompletten Überblick, was alles dann Wichtiges dabei ist, beziehungsweise ich habe ein paar Sachen gesehen, die ich jetzt hier erwähne. Da gibt es zum Beispiel diesen Post-Init-Read-Only-Memory. Das ist zum Beispiel für bestimmte Speicherbereiche, die beim Booten angelegt werden, benutzt werden, da auch geschrieben werden. Aber nachdem sozusagen gebootet wurden, das verändern sie sich nicht mehr. Und da ist es so, diese werden jetzt speziell gekennzeichnet, damit die nicht mehr geändert werden können. Und das kann halt die Sicherheit deutlich verbessern. Dann lassen sich AHCI-Controller, also SATA-Controller, schlafen legen, komplett, wenn da nichts dranhängt. Das ist zum Beispiel für den Stromverbrauch wichtig, bei Laptops oder Tablets oder so. Ein paar Performance-Verbesserungen für X4 gab es auch. Das sind einige der Features, die schon drin sind. In der nächsten Woche dürften dann nochmal so ungefähr 5.000, 6.000 Änderungen einfließen. Da wird unter Umständen Performance-Verbesserungen drin sein für diesen 3D-Tabber, für den Raspberry Pi, den ich eben schon mal erwähnt habe. Unterstützung für neuere NVIDIA-GPUs, da kommen wir gleich eh nochmal zu. Und auch Stromsparmanagement-Funktionen für den Intel-Grafiktreiber. Für die 3D-Performance? Für was? Letztendlich ist es, die Kernel erscheinen ja mittlerweile alle 63 Tage über den Daumen. Das heißt, eigentlich ist in jedem Kernel immer irgendwie irgendwelche Funktionen drin, die Power Management. Aber das, was jetzt mit 4.6 vermutlich kommt, sind Panel Self-Refresh und so ein paar Sachen. Da haben die Entwickler des Intel-Treibers tatsächlich seit 2 Jahren versuchen, die das fertig zu kriegen. Und das so, es sieht jetzt so aus, als schaffen sie das jetzt bei 4.6. Details dazu gibt es dann eben wieder auf Heise Online. Das war der erste Abschnitt mit fast genau nach 25 Minuten. Hat jemand Fragen? Wahrscheinlich viel zu viele. Nur mal raus damit. Es beißt keiner. Die Frage war eben zu dem MD-Rate 5 und 6 Support mit dem Log-Device, ob es da Support im User-Space gibt zum Recovern. Das ist tatsächlich so, das ist ähnlich wie bei einem Dateisystem-Journal. Das macht, der Kernel-Code automatisch. Das heißt, man muss es natürlich konfigurieren. Das geht über die neuen MD-ADM-Tools. Ich glaube, das ist noch im Entwicklerzweig und noch nicht in einer releaseden Version. Und das ist halt so, wenn dieser Systemabschluss passiert ist, beim Neustart erkennt er, okay, da ist irgendwie eine Transaktion nicht komplett ausgeführt worden. Das heißt, entweder verwirft er die, weil die nicht komplett gespeichert wurde, oder er führt sie halt komplett nochmal aus, um sicherzugehen, dass die Daten wirklich konsistent sind. Da kommen übrigens auch noch Verbesserungen, um die Performance mit diesem Log-Device noch zu verbessern. Das ist aber bei den aktuellen Kernel noch nicht so groß entwickelt. Das ist übrigens nicht so weit genutzt, wie es möglich wäre. Das Ganze wird übrigens von Facebook entwickelt, wenn das irgendwen interessiert. Die nutzen das in ihren Servern.
Wie sieht es aus mit ZFS an Linux?
Zu ZFS komme ich noch. Auf das Splice-Konzept? Nee, das ist es. Bei dem Splice könnte man ja nicht, wenn man einen NFS-Server hätte, müssten die Daten ja trotzdem zum Client zurück. Und so kann also wenn man Dateien.
Alles klar.
Ja, okay. Gut. Ja. Das ist dann schon ziemlich kompliziert. Da hinten einmal. Die 3D-Ressourcen von Grafiktreiber über C-Group zu begrenzen, ja? Es wäre mir nicht bekannt. Ich denke, also in die Treiber für AMD und Intel sind mittlerweile Scheduler eingezogen, die so ein bisschen steuern kann, welche Aufgaben in welcher Reihenfolge ausgeführt werden. Das wird halt langsam interessanter mit OpenCL und solchen Sachen. Und ich könnte mir vorstellen, je mehr das abhebt, dass dann irgendwer auch auf den Dreh kommt zu sagen, okay, die 3D-Recheneinheiten des Grafikchips müssen wir auch limitieren, damit nicht einer sich alles nimmt und der andere dann nicht mehr zum Zug kommt. Aber noch ist dann nichts in Sicht. Ich denke, das wird erstmal über einen Scheduler gemacht. Butterfest komme ich noch zu. Das machen wir auch mal später. Ist das okay? Dann, weil jetzt kommen wir zu sehr vom eigentlichen Thema weg, sonst komme ich nachher durch. Greife ich zu viel vor. Ja? Deswegen sagte ich im Zweifel einfach nochmal aufschreiben. Eine Frage machen wir nochmal hier. Also bei 4.5 ist es so, dass der Raspberry 2, dass alles Wesentliche für den Raspberry 2 dabei sein soll. Bei 4.6 soll das nochmal deutlich besser sein. Und dann soll es auch so sein, habe ich gehört, dass es wirklich ausreichend gut ist, sagen wir es mal so. Aber natürlich, wie das bei solchen Sachen so ist, im Detail kann es immer nochmal sein, dass der offizielle Raspberry-Kernel dann doch noch irgendwie das Ganze besser betreibt. So, jetzt kommen wir zu Teil 2. Weil ich halt 90 Minuten habe, habe ich den ein wenig ausgebaut und nochmal in drei Unterabschnitte aufgegliedert. Einmal gibt es noch so ein bisschen Überblick zu dem Grafiktreiberstatus, wie weit da was so ist. Dann allgemein so ein bisschen jüngste Entwicklung und dann kommen wir nochmal auf eine Metaebene, was so Entwicklungsgeschwindigkeit an solche Sachen betrifft. Grafiktreiber. Kurze Einordnung nochmal, worüber ich hier rede. Was nicht allgemein bekannt ist, was gemeinhin als Linux-Grafiktreiber bezeichnet wird, ist in Wirklichkeit eigentlich eine Familie aus fünf oder mehr Treibern. Und jetzt habe ich einmal ein Bild. Und da ist es halt so, was im Kernel passiert, ist halt hier unten. Und eben habe ich die meiste Zeit über Kernel-Treiber geredet. Alles, was irgendwie auf die Grafikkarte, auf den Grafikchip heutzutage zugreifen will, muss durch diesen Kernel-Treiber. Das war bis vor 5 oder 6 Jahren nicht so. Heute ist sozusagen der Kernel oder der Treiber da die zentrale Schnittstelle, durch die alles durch muss. Und deswegen muss auch der Kernel-Treiber 3D-Unterstützung ermöglichen. Aber die 3D-Unterstützung oder die 3D-Beschleunigung, eben zum Beispiel über OpenGL, die passiert dann nicht im Kernel, sondern wird dann praktisch vorbereitet von einem Treiber im User Space, der ein Teil von Mesa ist. Deswegen hatte ich ja eben schon mal diese 3D-Beschleunigung für virtuelle Maschinen, da ist es halt auch so, oder für den Raspi, dass der Kernel was bieten muss und dass es halt einen OpenGL-Treiber gibt, der dann da drauf zugreift. Das, was viele denken, was der Grafiktreiber ist, das ist dieser Treiber hier im X-Server, hier in der Mitte, hier oben. Bei Intel-Hardware heißt der halt dann zum Beispiel Intel Drive. Dieser Treiber war früher wirklich der wichtigste Grafiktreiber im System und mittlerweile ist es so, dass es der unwichtigste Grafiktreiber im System geworden ist. Das zeigt sich gerade mit der neuesten Generation der Intel-Chips. Da ist es so, dass die ersten Distributionen jetzt anfangen, auf einen generischen Treiber umzustellen, weil diese hardware-spezifischen X-Server-Treiber keine Vorteile bieten, sondern eher sogar noch ein paar Nachteile haben. Und da ist es halt dann, um hier noch den dritten zu erklären, es gibt auch noch andere Sachen, die dann halt auf den Kernel-Grafiktreiber zugreifen oder über den Kernel-Grafiktreiber auf die Grafikhardware. Und das ist dann zum Beispiel die Videobeschleunigung. Und das Ganze muss halt immer koordiniert werden. Wenn sich irgendwer da näher zu interessiert, wie das funktioniert, das ist ein Artikel aus CT 23 2014, Seite 160. Das meiste, was... Warum wird gelacht? Weil es zu alt ist oder weil es CT war? Das meiste, was da drin steht, ist auch tatsächlich noch aktuell. Wie gesagt, es gibt tatsächlich bei den Radeon-Treibern ist es so, das ist, glaube ich, ich habe irgendwann mal gezählt und kann mal auf 12 bis 16 Stellen, was man alles als Treiber bezeichnen kann. Und was halt alles die Grafikhardware vernünftig unterstützen muss, damit alles geht. Das Schaubild war schon zum Intel-Treiber, also dem Treiber, der eine recht hohe Verbreitung in der Linux-Welt hat. Das ist halt für die GPUs, die in den modernen Prozessoren von Intel setzen. Die Treiberfamilie nennt sich dann Intel. Der Kernel-Treiber selber heißt übrigens aber dann nicht Intel, der heißt dann i915. Nur, falls irgendwer darüber mal stolpert. Der Mesa-Treiber heißt dann i965. Also, wer sich da verwirren lassen will und nachher so schlecht schläft wie ich, der kann sich da gerne auch einarbeiten. Es raubt einem wirklich manchmal den Schlaf. Dieser Intel-Treiber ist eine ziemlich ordentliche Treiberfamilie, die auch einen guten Ruf hat. Alles Wesentliche geht. Deswegen lautet so die grobe Empfehlung auch immer gerne mal, wenn man irgendwie einfach nur nicht auf 3D-Performance angewiesen ist, weil diese Grafikchips in den Prozessoren nicht so viel davon bieten, dann kauft man einfach so ein Intel-Ding und alles wird gut, weil die Treiber unter Linux eigentlich ganz ordentlich sind. Die Betonung liegt auf ganz ordentlich, aber auch nicht perfekt. Es ist zum Beispiel so, dass der Intel-Treiber nach wie vor nur OpenGL 3.3 unterstützt. Andere freie Open-Source-Treiber sind da schon weiter, die sind schon bei 4.1. Das ist jetzt aber nicht so ein großer Nachteil, weil diese GPUs bislang für Spiele eh nicht so gut geeignet sind. Das Ganze wird sich aber wahrscheinlich tatsächlich in den nächsten Monaten ändern. Wahrscheinlich geht es dann so auf OpenGL 4.2 oder 4.3 für den Intel-Treiber relativ schnell hoch. Wie weit ist dann unklar? Das heißt, dann bringt der Intel-Treiber eigentlich auch alles mit, was man für moderne High-End-Spiele oder bessere Spiele braucht. Was noch nicht so toll war bei dem Treiber ist, der Support für die Skylake-Prozessoren kam spät. Bei Intel ist es so, da kommt ungefähr einmal im Jahr eine neue Prozessorgeneration und dann müssen halt die ganzen Treiber angepasst werden, damit die unter Linux unterstützt werden. Und Skylake ist der Codename für die Prozessorbaureihe, die unter anderem in den Core i6000er Prozessoren steckt. Das ist eben das, was man, wenn man jetzt ein neues Notebook bei Dell, IBM oder so kauft, typischerweise was da drin steckt. auch teilweise schon in den günstigeren CPUs und was einfach so die Mainstream-Intel-CPU ist. Aber da war es halt tatsächlich so, obwohl Intel an den Treibern selber mitwirkt, die ersten Skylake-Prozessoren kamen schon im August und der vollen Support gab es erst Anfang November mit Linux 4.3. Das heißt, da war man einfach mal eine Zeit lang so fast ein bisschen gearscht, weil man irgendwie voll am System rumfummeln musste, um diese Prozessoren vernünftig unter Linux einzusetzen oder auch ihren Grafikchip. Und dann kam noch dazu, dass der Skylake-Support Anfang relativ instabil war. Ubuntu 15.10 hatte diese Verbesserung teilweise schon eingebaut und da hatte ich gleich zwei Kollegen, die in den ersten Wochen, wo Ubuntu 15.10 raus waren, Probleme hatten mit Skylake. Das soll wohl besser geworden sein. Die Quintessenz ist dann so ein bisschen, der Intel-Treiber ist ganz okay. Man könnte auch sagen gut, aber sehr gut ist er halt auch nicht. So, jetzt wird es noch eine Stufe komplizierter. Jetzt kommen wir zu den Radeon-Grafikkarten. Da gibt es tatsächlich nämlich drei Treiberfamilien. Tatsächlich ist es so, dass sie alle von AMD gepflegt werden. Im Kernel gibt es zwei Stück. Das eine ist diese AMD-GPU, die habe ich eben schon erwähnt, und den Radeon-Treiber. Das ist in diesem Fall die Bezeichnung von der Treiberfamilie im Allgemeinen und von dem, wie der Treiber im Kernel heißt. Neben diesen quelloffenen Treibern macht AMD auch noch einen proprietären, der nennt sich dann Catalyst oder manchmal auch FGLX. Zurück zu den Open-Source-Treibern, da ist es so, AMD-GPU ist jetzt der neueste Treiber, den hat AMD erst so vor einem Jahr ungefähr, glaube ich, eingeführt. Der unterstützt halt einige der neueren Karten und Radeon ist für ältere Radeon-GPUs, wobei ältere nicht das ganz das richtigste Wort ist. Es sind auch einige aktuelle Grafikkarten, die mit diesen Chips dieser GPU-Generation ausgestattet sind. Das ist zum Beispiel die R9370 oder die R9390. So. Und tatsächlich ist es so, gerade bei diesem Radeon-Treiber hat es viele Verbesserungen in den letzten zwei Jahren gegeben. 3D-Performance ist deutlich besser geworden, Videobeschleunigung funktioniert dieser teilweise, sowohl Encoding als auch Decoding. Power-Management ist besser geworden, die Unterstützung für hochauflösende Monitore, also so 4K-Dinger, ist deutlich besser geworden. DisplayPort und HDMI-Audio geht dieser Tage auch, das war auch alles lange ein Problem. Und auch das bezog sich jetzt im Wesentlichen, was ich gerade gesagt habe, alles auf den Kernel, aber auch die Userland-Treiber, also dieser OpenGL-Treiber in Mesa, ist halt auch besser geworden. Und dadurch ist es so, dass sowohl der AMD-GPU-Treiber als auch der Radeon-Treiber mittlerweile manchmal einfach sogar besser sind als dieser proprietäre Treiber, als dieser Catalyst-Treiber. In einigen Bereichen sind sie aber halt auch schlechter. Ein Performance habe ich schon angedeutet, die Performance der freien Treiber kommt nicht ganz an das ran, was der proprietäre Treiber liefert. Aber es ist tatsächlich so, bei verschiedenen Messungen kommen die freien Treiber mittlerweile so an 60-80-90% der Performance von diesen proprietären Treibern ran. Manchmal sind sie sogar tatsächlich schneller, gerade auf etwas älteren Karten. Und für viele, die nicht das letzte Quäntchen aus ihrer Grafikkarte rausquetschen wollen, reicht das eigentlich allemal. Das größere Problem ist tatsächlich eher, dass maximal OpenGL 4.1 unterstützt wird. Das reicht halt für einige der tollsten und neuesten Spiele nicht. Tatsächlich ist es aber auch so, der proprietäre Grafiktreiber von AMD unterstützt zwar höhere OpenGL-Level, aber auch da gibt es immer mal wieder Schwierigkeiten mit den neuesten und tollsten Spielen, weil viele von den Herstellern, die Linux-Portierung ihrer Spiele anbieten, tatsächlich primär auf NVIDIA-GPUs optimieren und AMD so ein bisschen außen vor lassen. Das ist die Kurzform einer längeren, komplizierteren Sache, über die man im Zweifel eigene Vorträge halten könnte. Und ja, jetzt kommen wir so ein bisschen zur Quintessenz. Die freien Treiber können damit fast alles, was wichtig ist. Und es gibt kaum noch Gründe für den proprietären Treiber. Und tatsächlich ist es so, dass wir jetzt offenbar gerade an der Kippe stehen, dass alle Welt in Zukunft wahrscheinlich eher, also alle Welt in der AMD-Welt, auf die freien Treiber in nächster Zeit eher setzen werden. Weil dieser Catalyst-Treiber, den ich eben kurz erwähnt habe, der schon immer ein bisschen problematisch war, der hat, die Einrichtung war schwierig, Stabilität, manche Features, Videobeschleunigung waren da zum Beispiel schlecht unterstützt und so weiter. Diesen Treiber gibt AMD auf, offenbar. Es kommt noch was Neues, aber es ist halt so, in Ubuntu 16.04 wird der proprietäre AMD-Treiber wohl nicht mehr unterstützt. Es ist noch unklar, ob er sich überhaupt einrichten lassen wird. Aber es ist nicht mehr so, dass man auf zusätzliches Treiber gehen kann und diesen AMD-Grafiktreiber einspielen kann. Da ist einfach die Empfehlung, da muss man jetzt mit den Open-Source-Treibern ran und man hat einfach keine Wahl mehr. Das heißt, diese in Spielerkreisen oder bei Leuten, die sich mit Linux nicht so gut auskennen, immer wieder die gehörte Sache, du musst erstmal die proprietären Treiber von AMD und Nvidia einspielen, damit du vernünftige Grafikperformance hast. Das gilt bei AMD nicht mehr. Beziehungsweise noch im Moment ist es gerade auf der Kippe, aber demnächst gilt es wohl nicht mehr und geht halt einfach bald nicht mehr. Nvidia habe ich gerade schon erwähnt, da kommen wir jetzt zu. Da gibt es halt nur zwei Treiberfamilien. Eine quelloffene, die nennt sich Nouveau, und eben eine proprietäre, die gemeinhin als Nvidia bezeichnet wird. Dieser Nouveau-Treiber ist tatsächlich von der Qualität längst nicht so gut wie diese freien AMD-Treiber. Für manche ist es ja gut genug. Ich hatte jetzt zum Beispiel ein Desktop-System, da habe ich einfach nur die GNOME Shell betrieben und also ein bisschen 3D hat er gemacht. Das ist für manches gut genug, aber wenn man irgendwie spielen will oder Multi-Monitor-Setups oder Videobeschleunigung, da hakt es mit diesem Treiber halt ganz schnell mal. Das ist einfach, der Treiber lässt sehr viel zu wünschen übrig. Das liegt unter anderem daran, dass nicht Nvidia diesen Treiber entwickelt, sondern dass freie Entwickler sich angucken, wie die Hardware funktioniert und dann den Treiber daraus per Reverse Engineering bauen, wie sie so erkannt haben, wie diese Grafik-Hardware funktioniert. Und das dauert natürlich. Tatsächlich ist es aber auch so, dass seit ungefähr 1 bis 2 Jahren Nvidia an dem freien Treiber etwas mitarbeitet. Das machen die primär für ihre Embedded-CPUs, also für die SOX von der Tegra-Reihe. Die Situation hat sich ein bisschen gebessert dadurch, aber für die Desktop-Grafikkarten ist der Treiber längst nicht gut genug und da macht Nvidia auch relativ wenig mit. Tatsächlich ist es so, Nvidia hat den Linuxern das Leben noch ein bisschen schwieriger gemacht und in einigen neuen GPUs eine Schutztechnik eingebaut, um den Zugriff auf bestimmte Funktionen von Grafikchips zu unterbinden, aus Sicherheitsgründen. Man kann jetzt darüber streiten, ob die das nur aus Sicherheitsgründen gemacht haben oder weil sie den freien Treiber loswerden wollten. Tatsächlich kann man das Sicherheitsgründe-Argument nachvollziehen, wenn man sich das ein bisschen genauer anguckt. Aber dadurch ist es so, dass bei den neuesten GeForce-Grafikkarten, das sind die der 900er-Reihe, da sitzen sogenannte Maxwell V2 GPUs drauf, dass man bei diesen Grafikkarten bislang keine 3D-Unterstützung nutzen konnte unter Linux. Das heißt, da war selbst der Nouveau-Treiber einfach nur noch so, er hat ein Bild rausgekriegt, aber er konnte noch nicht mal eben 3D-beschleunigte Desktop wie die GNOME Shell und wie sie alle heißen heutzutage betreiben. Da ist es tatsächlich so, dass sich diese Situation jetzt mit Linux 4.6 wahrscheinlich bessern wird. Das hatte ich eben schon mal kurz angedeutet. Nvidia hat Firmware-Dateien veröffentlicht, mit denen man jetzt diese Funktionen nutzen kann. Die sind signiert. Das läuft über Signaturen, die diesen Zugriff verweigern. Und das war vor ungefähr einem Monat, dass diese Firmware-Dateien veröffentlicht wurden. Und jetzt haben die Kernel-Entwickler und die Mesa-Entwickler schon das eine oder andere gemacht. Und bei Linux 4.6 wird wahrscheinlich das dabei sein, um dann die 3D-Beschleunigung auch bei diesen neuen Grafikkarten nutzen zu können. Die Performance wird dann wie gewohnt unterirdisch sein, eher bei diesem Nouveau-Treiber, weil der die Grafikkarten nicht in die schnelleren Modi schicken kann. Aber wie gesagt, für manches ist es dann gut und ausreichend gut genug. Zum proprietären Treiber, da ist es tatsächlich so, der bei AMD war der ja immer ein bisschen problematisch, der von Nvidia war immer ziemlich gut. Und da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, da hat sich nicht so viel geändert. Das war der erste Abschnitt des zweiten Teils. Sollen wir hier nochmal fragen? Zu den Grafikkartentreibern gibt es ja wahrscheinlich das eine oder andere. Aber ich werde irgendwie so nach 3-4 Minuten abbrechen, ja? AMD-Grafikchips gibt es natürlich nur mit AMD-Prozessoren oder primär. Ja, oder wenn man Strom... Ja, nee, stimmt. Ja, halt, ich muss nochmal neu anfangen. Bei Notebooks ist es ja so, dass die AMD, wenn ich ein Notebook kaufen gehe, dann will ich immer keinen zusätzlichen Grafikchips, weil der verbraucht im Zweifel nur Strom. Ich spiele auch nicht. Das heißt, für mich ist da Intel einfach das Interessantere, weil die Intel-CPUs an sich doch etwas performanter sind als die AMD-APUs. So, dann gibt es natürlich auch Notebooks, wo man den Grafikchip zuschalten kann. Bei Nvidia heißt es Optimus, bei AMD heißt das, ich weiß gerade nicht. Tatsächlich, wie gut oder schlecht das im Moment unter Linux funktioniert, weiß ich gar nicht, weil diese Notebooks eher rar sind. Was? Geht super? Einfach so, ohne dass man irgendwas macht, mit den quelloffenen Treibern oder mit den?
Bei AMD und Nvidia.
Okay. Okay. Ja, aber ich bin bei diesen Zuschalttechniken immer ein bisschen skeptisch, aber gut, offenbar kann es funktionieren. Es gibt einfach so viel Hardware, das habe ich halt auch nicht immer getestet. Das heißt, die Sache ist die, der Markt wird dominiert von primär von Notebooks, wo sich eine GeForce-Grafik zuschalten lässt. Und da geht es dann nur noch mit dem proprietären Treiber vernünftig. Das können auch die quelloffenen Treiber, aber die Kombination ist dann so uninteressant, weil der Nouveau-Treiber teilweise so langsam ist, dass es dann einfach dieser Chip zu nichts mehr nutze ist, weil die Intel-Grafik einfach schon flotter ist. Also AMD, die Frage ging so ein bisschen um proprietäre Erweiterung bei AMD in Zukunft. Eben der Catalyst-Treiber, der landet jetzt offenbar auf dem Abstellgleis und wir versuchen ein neues Konzept. Und das, so wie es aussieht, kommt da womöglich schon diese Woche, aber auf jeden Fall in den nächsten Monaten offenbar was Neues, wo sie halt sozusagen proprietäre Erweiterungen für die quelloffenen Treiber machen. Unter anderem den Support für Vulkan, diesen OpenGL-Quasi-Nachfolger. Der wird erst proprietär sein. Und das kommt wahrscheinlich in den nächsten Wochen oder Monaten und auch für das kommerzielle Umfeld irgendwie CUT-Anwendungen und so und OpenCL, da kommt wahrscheinlich auch was. Aber wie das genau, also wie es aussehen soll im Groben, kann man bei heise.de nachlesen. Das wurde so ein bisschen grob angekündigt, aber es ist noch nicht verfügbar. Es ging um das Schimpfen von Torvalds auf Nvidia. Das ist jetzt, glaube ich, 3 Jahre ungefähr her. Der Anlass war tatsächlich eben diese Optimus-Notebooks, die ich gerade hier schon erwähnt habe, wo man eben den Nvidia-Grafik-Chip zuschaltet zu den Intel-Grafik. Das ist besser geworden. Das ist zum Teil auch besser geworden, weil Nvidia sich selber Mühe gegeben hat. Zu einem Großteil aber auch besser geworden, weil einige andere Entwickler, ich glaube, die waren vornehmlich bei Red Hat oder so, sich darum gekümmert hat, dass das Ganze unterstützt wird, sowohl im Kernel als auch im X-Server als auch an anderen Stellen. Aber letztendlich darf man, ich würde annehmen, Torvalds würde immer noch fluchen, weil Nvidia halt gerade in dem Bereich nach wie vor nicht mitmacht. Man muss aber tatsächlich sagen, es gibt auch eine andere Firma Nvidia. Im Embedded-Bereich gehört Nvidia eher zu den offeneren Firmen, weil da machen die relativ gut mit oder widersprechen mir die Embedded-Entwickler im Raum? Heiko? Nein, keiner schreit. Ja. Also da ist Nvidia einfach offener und vielleicht kann man hoffen, dass das irgendwann auch nochmal auf die Desktop- und Notebook-Grafikkarten umschwenkt oder dass die wenigstens direkt oder indirekt davon profitieren. Dann mache ich mal weiter, nicht, dass wir unsere 90 Minuten hier noch bis nachher komplett ausreizen. Die wichtigen Änderungen im Kernel allgemein. Was passiert ist Unterstützung für eine UEFI-ESRT genannte Technik. Das klingt jetzt auch wieder nach lauter Kürzeln. Was das Ganze bringt, ist, dass Firmware-Updates sich einfach über standardisierte Mechanismen einspielen lassen. Also BIOS-Updates fürs Board. Und tatsächlich ist es so, dass die Linux-Distributoren darauf hinarbeiten, dass Firmware-Updates, dass man die praktisch einspielt wie ein normales Update. Grob gesagt. Das Ganze geht bei Fedora 23 schon. Das ist da noch ein bisschen versteckt. Ubuntu 16.04 unterstützt das Ganze auch. Und es muss natürlich auch von der Hardware unterstützt werden. Kompatible Hardware, erste Hardware, die das Ganze nutzt, hat Dell jetzt in den Handel gebracht. Das ist irgend so eine Internet of Things Router-Ding, was man an die Wand klatschen kann, wo auch normalerweise kein Monitor dran hängt. Das heißt, das ist natürlich auch besonders interessant, dass man das irgendwie aus der Ferne aktualisieren kann. Und die Hoffnung ist, dass das einfach auch in Zukunft noch mehr Hardware-Hersteller implementieren. Dell überlegt da auch. Dann kann man nämlich kann man die BIOS-Updates in Zukunft einfach so einspielen, genauso wie man LibreOffice oder Firefox aktualisiert. Das macht es natürlich viel einfacher, birgt natürlich auch Risiken. So lassen sich dann auch Firmwarefehler leichter beseitigen, weil heutzutage ist es dann immer mal wieder so, dass Leute irgendwie eine 2 Jahre alte Firmware einsetzen und dann mit Problemen sich rumplagen, die eigentlich schon seit anderthalb Jahren mit irgendeinem Firmware-Update beseitigt worden ist. Es gibt sogar immer mal wieder Andeutungen, dass Microsoft das Ganze auch nutzen will und einen ähnlichen Service einrichten will. Mal gucken, ob das dann wirklich so kommt. So. Was auch passiert ist, X4 bietet jetzt mittlerweile eine Verschlüsselung im Dateisystem. Das nennt sich E4 Crypt. Das kann man grob gesagt als Mittelweg zwischen einer Verschlüsselung einer ganzen Partition und eines ganzen Datenträgers mit Lux bzw. VM Crypt betrachten und einer Verschlüsselung mit einzelnen Verzeichnissen mit eCryptFS, wie sie zum Beispiel Ubuntu relativ einfach einsetzbar macht. Die genauen Abstufungen, was für welches Szenario interessant ist, das kann ich jetzt hier nicht genau erklären, das würde zu weit führen. Die Kurzform des Ganzen ist, es lassen sich Verzeichnisse mit verschiedenen Keys verschlüsseln. Das heißt, das Ganze ist zum Beispiel für Multi-User-Systeme interessant, wo man meinetwegen hat ein Notebook, was man sich mit Arbeitskollegen teilt, den man nicht richtig traut. Oh. Traut ihr euren Arbeitskollegen nicht? Ja. Und nur mal so als Beispiel. Und wenn man das versucht mit dem Crypt zu machen, dann ist es halt so, da muss man mit mehreren Partitionen anfangen oder solchen Späßen. Oder bei eCryptFS kann man gewisse Dateien, Eigenschaften sehen. Das ist alles nicht ganz so ideal. Und das auf Dateisysteme zu lösen, bietet halt einige Vorteile, eben für Multi-User-Umgebungen. Und tatsächlich wurde es entwickelt von Google und wird bei dem neuesten Android teilweise schon eingesetzt, habe ich mir sagen lassen. Mal gucken, ob die Linux-Distributoren da auch drauf abfahren und dann irgendwann eine home-spezifische Verschlüsselung anbieten. Jetzt wird es nochmal ein bisschen komplizierter. Es geht um den eBPF. Das ist die Abkürzung steht für Extended Berkeley Package Filter. Um jetzt erklären, was das ist, nehmen wir das Extended nochmal mit und erst nochmal weg. Und ich erkläre erstmal, was der Berkeley Packet Filter ist. Und das ist das Ding im Kernel, was TCP dann nutzt, um die relevanten Pakete zu bekommen, wenn man eben eine Netzwerkanalyse macht. Da geht ja ziemlich viel Daten durchs Kabel ins System rein. Und wenn man all diese Daten abgreifen würde und im User Space verarbeiten würde, da würde ziemlich viel Overhead entstehen. Und dadurch, durch diesen Berkeley Package Filter ist es möglich, dass der Kernel dann nur noch die Daten, abgreift und an TCP-Dumps schickt, an die der User gerade interessiert ist. Und das vermeidet halt viel Overhead und dadurch beeinflusst so eine Analyse das System deutlich weniger, als wenn man alle Daten abgreifen würde. Und eben dieser Berkeley Packet Filter wurde in den vergangenen 2 bis 3 Jahren zu einer flexiblen VM umgearbeitet, also zu einer virtuellen Maschine, aber nicht zu einer virtuellen Maschine, wie man das von KVM, Zen, VMware, VirtualBox kennt, sondern eben so wie so eine Java-VM. Und der eBPF ist dadurch, also der geschaffene eBPF ist deutlich schneller und flexibler als der alte Berkeley Packet Filter und das hat ihn für viele neue Aufgaben interessant gemacht. Und dadurch wird er zum Beispiel für Network Traffic Control genutzt, eben wenn man mehrere Netzwerkkarten im System hat, wie viel über welche rausgehen soll, dass man das steuern kann und solche Sachen. Und insbesondere im Performance Monitoring und Tracing Bereich sind die angefangen, diesen eBPF zu nutzen, eben um bei einer Analyse von eines Systems wirklich dann nur die Daten abzugreifen, die wichtig sind. Und gerade bei der Performance-Analyse, gerade bei einem System, was in Produktion ist, ist es natürlich auch wichtig, dass das System möglichst wenig beeinflusst, weil der normale Nutzer soll davon ja nichts merken. Aber letztendlich ist es so, durch all diese eBPF-Verbesserungen, die so sehr schleichend passiert sind, entsteht nach und nach langsam so ein D-Trace-ähnlicher Funktionsumfang unter Linux. Wir sind da noch nicht ganz angekommen, aber die Möglichkeiten zum Performance-Monitoring und Tracing, was halt in einem System passiert mit dem Ganzen, sind einfach deutlich besser geworden und werden auch nach wie vor immer noch wieder weiter besser. So, noch so ein kompliziertes Thema, User Fault FD. Das ist eine Funktion, die auch vor ein paar Monaten in den Kernel eingezogen ist. Ich glaube, es war 4.3. Das erlaubt eine Post-Copy-Live-Migration. Das ist jetzt was für die Sysadmins. Wenn man, da ist es ja so, in größeren Rechenzentren schiebt man ja VMs manchmal auch zwischen den Hosts hin und her. Und da ist es erst so, jetzt so, durch die Post-Copy-Live-Migration werden Teile des Speicherinhalts erst nach der Live-Migration übertragen. Das klingt ein bisschen verrückt und ist es vielleicht bis zu einem gewissen Grad halt auch. Das heißt, wenn irgendwie 90% des Speicherinhalts einer laufenden VM rübergekarrt, dann wird die kurz angehalten auf dem einen Host und mit den 90% auf dem neuen Host schon mal gestartet. Und die fehlenden 10%, die dann noch fehlen, die werden dann einfach nachgeholt, sobald darauf zugegriffen ist. Was soll das Ganze? Das Ganze ermöglicht eine Live-Migration auch unter hoher Last. Das ist einfach das alte Verfahren, ist einfach durch verschiedene Umgebungsbedingungen so wackelig geworden, dass es einfach nicht mehr ging. Und mit dem neuen Kram geht das jetzt wieder. Das ist halt gerade für größere Rechenzentren sehr wichtig. Auch für größere Rechenzentren wichtig ist die Unterstützung für Non-Volatile Memory oder Persistent Memory. Es gibt da verschiedene Techniken. Für den Rahmen dieses Vortrags kann man sich das vorstellen, das sind Speichermodule mit einer kleinen Batterie dran. Und alles, was man in diese Speichermodule, die im normalen DIMM-Slot stecken, schreibt, ist halt auch nach dem Ausschalten oder nach dem Absturz immer noch da. Und das ist halt interessant, um da zum Beispiel eine Datenbank drin abzulegen oder irgendwas anderes, die dann halt auch nach dem Neustart nicht erst wieder initialisiert oder in den Speicher kopiert werden müssen, weil man die einfach weiter benutzen kann. Und da ist es so, dass Frameworks und Treiber, um solche und andere NVM- oder Persistent-Memory-Techniken nutzen zu können, in letzter Zeit entstanden sind und dass das Ganze dadurch langsam alltagstauglich ist. Also diese Hardware ist mittlerweile auch verfügbar, aber das ist wirklich was für den High-End und ziemlich teuer. Noch ein paar Änderungen, die so ein bisschen auf der Metaebene passiert sind. Mittlerweile ist die Kernelentwicklung sehr verlässlich geworden. Neue Versionen erscheinen alle 9 Wochen. Da kann man mittlerweile fast drauf wetten. Deswegen hatte ich eben schon mal gesagt, Kernel 4.6 erscheint wahrscheinlich am 16. Mai. Tatsächlich ist es so, manchmal ist es eine Woche weniger, wenn irgendwie die Entwicklung sehr wenig Fehler gefunden wurde und alles sehr glatt ging, dann ist es mal eine Woche weniger. Und manchmal ist es eine Woche oder zwei mehr. Meistens eigentlich nur, wenn Torvalds irgendwie auf Reisen ist oder wenn die ganzen Kernel-Entwickler auf irgendwelchen Konferenzen sind. Manchmal aber auch eben, weil irgendwie ein böser Fehler gefunden worden ist und irgendwie alle gesagt haben, wir brauchen nochmal eine Woche länger, um das Highlight zu machen, um zu gucken, ob das alles geht. Also man kann wirklich sagen, alle 9 Wochen oder alle 63 Tage kommt so eine neue Kernel-Version. Was auch passiert ist, diese Long-Term-Kernel, also die 2 Jahre gepflegt werden, das ist jetzt absehbar, dass es immer die eine Version sein wird, die im Januar aktuell ist oder erscheint, so um diesen Zeitrahmen. Das soll eine bessere Planbarkeit ermöglichen. Das heißt, wenn irgendwer hier jetzt Server mit eigenem Kernel betreibt und nicht vom Distributor, kann man jetzt sagen, okay, ich nehme den Kernel da im Januar. Oder im Januar kommt dann wieder ein neuer Kernel, der kriegt dann 2 Jahre Support, da kann ich halt mit planen. Bislang war das so ein bisschen unregelmäßig. Und gerade beim Kernel ist es halt auch wichtig, dass man da immer so ein bisschen am Ball bleibt, denn es ist tatsächlich so, dass jede Woche 1 oder 2 Sicherheitslücken es im Kernel gibt, wenn es denn überhaupt 1 oder 2 sind. Matthias, wie viel sind es im Moment? Hast du einen besseren? Ja, auf jeden Fall. Es sind tatsächlich, es passiert regelmäßig, dass irgendwelche Lücken auftauchen. Und einige pro Jahr davon sind einfach so kritisch, dass man sich darauf einstellen sollte und wirklich, dass man sie möglichst bald patchen kann, weil irgendwer, der dann irgendwie per SSH Zugriff hat, kann sonst plötzlich die Maschine übernehmen. Relativ einfach. Also deswegen diese Long-Term-Kernel einsetzen oder eben gucken, dass man Distributor-Kernel einsetzt, wo der Distributor dann Sicherheitsupdates nachliefert. Was auch passiert ist, es werden mehr und mehr Tools eingesetzt, um Bugs zu finden im Kernel. Da gibt es zum Beispiel ein paar Fuzzing-Tools, die nennen sich Trinity oder Syscrawler. Die Syscrawler-Unterstützung kommt wahrscheinlich auch jetzt im Kernel 4.6 mit rein. Und die haben in den letzten Monaten auch sehr, sehr viele Bugs gefunden, teilweise auch Security-Bugs. Da wird einfach daran gearbeitet, den Kernel einfach sicherer zu machen und abzusichern. Kernel-Entwickler setzen auch ein bisschen mehr auf automatische Constant Integration Tools. Da läuft zum Beispiel ein Zero-Day-Bot irgendwo auf ein paar Kisten von Intel, der kompiliert jeden Patch, der an eine Mailingliste gesendet wird und guckt, ob es da irgendwelche Probleme mit gibt. Und wenn ja, dann schickt er tatsächlich an die Mailingliste zurück, hier, dein Patch funktioniert nicht. Und das hat tatsächlich schon die Kernel-Entwickler dazu gebracht, sozusagen ein bisschen besser darauf zu achten, ob das alles so funktioniert. Dann war es ziemlich in der Presse, dass es so ein bisschen Probleme bei der Entwicklung gibt, eben dass die Entwickler dass die Entwickler langsam älter werden, dass es zu wenig Beitragende gibt, dass es bei der Begutachtung neuen Codes Staus gibt und vor allen Dingen eben, dass es ein sehr rauer Umgangston zwischen den Entwicklern herrscht, teilweise bis hin zur Frauenfeindlichkeit. Auch das ist ein sehr komplexes, schwieriges Thema, über das man wahrscheinlich eigene Vorträge halten könnte, wobei ich da wahrscheinlich Angst hätte, mit Tomaten beschmissen zu werden, je nachdem, wer da sitzt. Die Kurzantwort hier im Rahmen dieses Vortrags, aus meiner Sicht, vieles ist deutlich besser geworden in den letzten 5 bis 10 Jahren. Also vor 10 Jahren war der Umgangston noch deutlich rauer. Aber es ist halt so, bloß weil es besser geworden ist, ist es noch lange nicht gut. Es gibt sicherlich Dinge, die könnten besser laufen, aber das ist halt im Leben häufiger mal so. Und gerade dadurch, dass es auch so diskutiert wurde, wird einige Kernel-Entwickler nochmal überlegt, ins Grübeln gebracht haben, wie sie sich da verhalten. Und ein Torwatts ist halt eher ein direkter Mensch, ich selber kann das gut verstehen, der sagt halt, wenn er irgendwas scheiße findet, sagt er halt auch, das ist scheiße. Und ich glaube, das hat dem Kernel auch gut getan, weil irgendwie eine britische Herangehensweise, das gefällt mir nicht ganz so gut, wenn es eigentlich scheiße ist, ist nicht gerade förderlich bei der E-Mail-Kommunikation. Wenn jemand vor einem sitzt, kann man dann vielleicht noch eher lesen, was er mit den Worten meinte, aber ja. Genau. Das ganze Thema ist auch nicht neu. Ich wurde halt sehr aufgebauscht, ist kompliziert und wie gesagt, es kann einiges besser werden. Das war Teil 2 nach ungefähr einer Stunde. Zwischenfragen. Teil 3 geht dann auch schneller. Die Library macht dann praktisch, schreibt diese Filter und lädt die in den Kernel. Und darüber kriegt es das Ganze dann. Da stecke ich zu wenig drin. Entschuldigung. Jörg hier hat nach. Weißt du das? Entschuldigung. Ob da was schneller gemacht wird, vielleicht stell die Frage einfach nochmal. Was? Weil, ja, du weißt auch mal nicht. Nee, wissen wir jetzt halt gerade nichts. Also, es tut sich einfach so viel beim Kernel, da kann man nicht überall den Überblick behalten. Hier vorne? Beschleunigung? Nee, die Migration wird gar nicht mal unbedingt beschleunigt. Ja.
Und lassen die auf der Destination laufen, während die Quelle noch läuft.
Das kann aus, ja.
Das ist der Witz mit den User-Frontends. Wenn du dann nämlich noch nicht alle Speicherseiten auf der Destination hast und der CPU will in eine Seite greifen, die nicht da ist, dann löst das Ding was aus, was ich remote page vorhabe.
Ja, genau, ja.
Geht auf die Source zurück und das ist der User-Front.
Genau. ich habe es halt nicht, ich habe es etwas abstrakter beschreiben, weil ich nicht so genau in die Details gehen wollte. Okay. Noch Fragen? Die ist insofern offiziell, also das wurde tatsächlich in einem LWN-Netbericht von einer Konferenz, wo die Kernel-Entwickler das besprochen haben, sozusagen darüber verkündet. Aber der Stable- und Long-Term-Betreuer hat das auch selbst in einem Google-Plus-Post tatsächlich bekannt gegeben, dass das jetzt immer so ist. Das hat er früher gesagt und jetzt hat er, wir haben halt darüber diskutiert und jetzt hat er gesagt, okay, wenn ihr das alle wollt, dann sage ich jetzt, okay, machen wir das immer im Januar. Das heißt, das wird sicherlich jetzt, dieses Jahr ist es dann halt gleich so gemacht worden, deswegen ist 4.4 ein Long-Term-Kernel. Nächstes Jahr wird es sicherlich auch noch gemacht werden, aber ich könnte mir vorstellen, dass er sich dann auch anguckt, wie es läuft. Und vielleicht wird es in 2 oder 3 Jahren nochmal wieder über den Haufen geworfen. Aber für den Moment ist es so, dass geplant ist, immer im Januar. Die Gefahr, die Greg da immer sah, ist, dass dann irgendwie die Leute versuchten, unbedingt ihre Features noch in den Long-Term-Kernel zu bekommen und dann irgendwelche halbfertigen Kram versucht haben, in den Kernel zu mergen. Und da haben sich die Kernel-Entwickler dann aber vorgenommen, das zu unterbinden. So, dann machen wir mal weiter. Dann kommen wir auch bald zum Ende. Dinge, die in Arbeit sind. Work in Progress. Was die nächsten Monate kommen, bringen könnten oder halt auch nicht. Wie gesagt, das ist jetzt ein Glaskugelblick. Ich bin auch kein Hellseher, ich weiß auch nicht alles. Was klar ist mittlerweile, ist aber, dass, KDBus, dass es keinen Ersatz geben wird für den, der im Kernel Dbus macht. Das ist der Dienst, der die Dbus-Nachrichten verteilt. Da kommunizieren viele Sachen beim Desktop drüber. Das war mit unter dem Namen KDBus in Entwicklung, kam aus der Systemd-Ecke und ist auch in den Nachrichten relativ viel erwähnt worden. Tatsächlich ist es so, dass vor einigen Monaten KDBus aufgegeben wurde. Da war unter Umständen auch zum Teil eben der bereits erwähnte raue Umgangston ein Faktor, warum die Jungs aufgegeben haben. Sie haben aber nicht komplett aufgegeben. Tatsächlich gibt es einen neuen Plan. Die Jungs überlegen jetzt einen universelleren IPC-Mechanismus zu machen, der dann auch für Dbus-Nachrichten genutzt werden kann. Da ist aber außer so ein paar Vorab-Sachen noch nicht viel in Entwicklung. Mal gucken, wie lange das Ganze dauert. Kurz aus dem Kernel raus, weil wir eben schon ein paar Mal bei den Grafiktreibern waren. Was auch passiert ist, Vulkan. Das ist eine OpenGL-Alternative bzw. Nachfolger, der kürzlich fertiggestellt wurde und auch DirectX 12-Konkurrenz. Und den werden wohl in Zukunft Spiele nutzen, um eben die Bilder zu generieren. Und der ist ein bisschen hardwarenah und dadurch kriegen die aus modernen Grafikchips einfach mehr Leistung raus, beziehungsweise bessere Qualität. Das Ganze ist auch ein bisschen aufwendiger zu programmieren, aber das wollen einige Leute halt auch. OpenGL war einfach 20 Jahre alt und hat dann ein paar Macken oder ein paar Einschränkungen, die halt das Ganze verkompliziert haben. Da ist es so, dass es einen freien Intel-Treiber bereits gibt für Vulkan, der wahrscheinlich in die nächste Mesa-Version einzieht. Das heißt, wenn sich irgendwer an die Grafik von vor 20 Minuten erinnert, da kommt dann da noch eine vierte Säule nebenher und das ist dann der Vulkan-Treiber unter anderem. Was auch noch passieren wird in den nächsten Monaten oder Jahren, der Zeitrahmen ist da schwer abzuschätzen. Intel arbeitet schon seit ungefähr 3 Jahren an einer vGPU genannten Funktion, bei der Teilfunktionen des Intel-Grafikchips in VMs durchgereicht werden. Das ist so ähnlich wie Teilfunktionen des Prozessors in VMs gereicht werden, um möglichst native Performance zu erreichen. So ähnlich arbeitet Intel darauf hin, das Ganze mit Grafikkern-Teilfunktionen zu machen. Und wenn das so klappt, wie Intel sich das denkt, dann ist es so, dass es zukünftig eine 3D-Beschleunigung in VMs gibt, auch wenn man zum Beispiel dann eben Windows unter einer Linux-Virtualisierungslösung einsetzt, also was weiß ich, wenn man KVM unter Linux nutzt und dann darin Windows betreibt, dass man das in dem Windows auch 3D-Beschleunigung hat. Und wie gesagt, Intel arbeitet da schon 3 Jahre dran. Mal gucken, ob das irgendwann mal so fertig wird, dass es einfach bei den Linux-Distributionen einfach funktioniert, ohne dass man sich über irgendwas kümmern muss. Und dass man auch bei einfache Spiele dann in einer VM spielen kann. Was auch so ein bisschen köchelt, ist HSA-Unterstützung bei AMD. Das ist eine Heterogeneous System Architecture. Die ist auch ein eher kompliziertes Thema, worüber man hunderte Vorträge wahrscheinlich mittlerweile kriegt. Die grobe Kurzbeschreibung ist tatsächlich, in gewisser Weise ist es so, dass es Programmierern ermöglicht werden soll, einfach den Prozessor zu nehmen für eine Arbeit, der am besten erledigen kann. Also entweder den Prozessor oder die Grafikkarteneinheiten. Bislang muss man da halt immer genau überlegen, wie mache ich das? Muss man auch den Speicher dann entsprechend hin und her schieben oder die Daten, die verarbeitet werden sollen? Das ist alles kompliziert und das wird... Und da ist es so, dass die Entwickler daran arbeiten, das Ganze besser zu machen. Im Embedded-Bereich ist es auch interessant, aber mal gucken, das kommt so in den nächsten ein, zwei Jahren wahrscheinlich ein bisschen mehr. ButterFS habe ich hier noch auf meiner Liste. Ich habe es ja ein paar Mal schon erwähnt, das ist ein Dateisystem, was seit vielen, vielen Jahren in Entwicklung ist und was immer noch nicht als so richtig fertig ist, fertig gilt. Da ist es so, es scheint nicht mehr so viel zu passieren in letzter Zeit. Gut, ich hatte ein paar Sachen erwähnt, aber viel ist es nicht. Und tatsächlich ist das was Gutes, denn die Entwickler stabilisieren das Dateisystem. Tatsächlich ist es so, dass mittlerweile 2, 3 der wichtigsten ButterFS-Entwickler bei Facebook arbeiten und Facebook ButterFS auch im Einsatz hat und die da sehr viel Erfahrung gewonnen haben und dabei sehr viel Sachen, sehr viel Probleme noch gefunden haben und ausgeräumt haben. Die Frage bleibt natürlich, ist es jetzt also endlich stabil? Meines Erachtens ist das so ein bisschen so eine Frage, wie kann ich hier ins Wasser gehen? Ob man das kann, um da zu schwimmen, hängt halt von den eigenen Schwimmfähigkeiten ab. Wenn es ein kleiner Teich ist, ist die Chance, dass man untergeht, relativ gering. Aber was weiß ich, in einem Ozean, wo gerade ablaufendes Wasser ist mit den Strömungen, da sollten halt nur vielleicht olympiataugliche Schwimmer reingehen oder gar nicht. Denn es hängt halt von den Schwimmfähigkeiten und halt auch von den Umgebungsbedingungen ab, weil hier sollte auch der olympiataugliche Schwimmer vielleicht nicht gerade reingehen. Aber wie gesagt, Facebook benutzt es, SUSE und OpenSUSE benutzen es mittlerweile fürs Root-Dateisystem, also SUSE bei SUSE Linux Enterprise. Und ich habe es auch in meinem Notebook und auf meinem Desktop. Es ist tatsächlich so, ich habe bisher keinen Datenverlust damit gehabt, aber ich habe auch schon ein paar Mal mit geflucht, weil ButterFS an einigen Stellen so ein paar Ecken und Kanten noch hat, die so ein bisschen Einarbeitungsbereitschaft, Einarbeitungswillen erfordern. Darauf muss man sich halt einstellen. Und dann ist die Quintessenz eigentlich auch so ein bisschen, das lohnt sich nur, wenn man irgendwie von den Vorteilen profitiert, dieses Dateisystem bietet. Bei OpenSUSE, um darauf zurückzukommen, die benutzen es halt fürs Root-Dateisystem, die machen halt Snapshots mit ButterFS. Dadurch können die einfach, wenn beim Update irgendwas schief läuft, kann man da einfach auf den alten Stand zurück. Und das geht halt mit ButterFS relativ einfach und deswegen benutzen die das dafür. ZFS, die Frage kam hier eben schon. Damit verlassen wir ganz kurz auch wieder die offizielle Kernel-Entwicklung. Da ist es so, ZFS ist ein ursprünglich für Solaris entwickeltes Dateisystem, was auch unter einer Open-Source-Lizenz steht, das ist die CDDL. Und es bietet ähnliche Fähigkeiten wie dieses ButterFS-Dateisystem. Und es ist so, diese Fähigkeiten fand Ubuntu jetzt interessant, und insbesondere für den Containerbetrieb und die haben Unterstützung für ZFS über OpenZFS in ihren Kernel eingebaut. Und da ist es tatsächlich so, es ist umstritten, ob oder wie weit das legal ist. Muss ich mal zeigen, welche Auswirkungen das hat. Das hat letztens so ein bisschen Aufruhr gegeben. Da haben dann auch verschiedene Juristen sich geäußert, die dann gesagt haben, die eine Gruppe hat so ein bisschen gesagt, das geht gar nicht und sind dann in die Details gegangen und andere haben gesagt, doch, das müsste eigentlich gehen, ist kein Problem. Die Quintessenz ist dann einfach, das Ganze ist ein Graubereich. Ich würde es allein deswegen schon meiden, wenn es keinen guten Grund gibt, ZFS einzusetzen. Weil wer weiß, nachher klagt da doch irgendwer oder es kommt irgendwie was dabei raus, dass es doch nicht geht und dann verschwindet der Support ganz plötzlich aus Ubuntu oder so wieder, dann ist einem nicht damit geholfen. Außerdem, ZFS ist so ein bisschen dran geklatscht bei Linux und geht zum Beispiel in den Pagecache, das heißt, man handelt sich damit auch ein paar Nachteile ein, aber man muss natürlich auch zugestehen, ZFS hat womöglich einige sinnvolle Einsatzgebiete auch im Betrieb, unter, auch im Einsatz mit Linux. Muss man sich halt genau überlegen, ob es das Ganze wert ist und ob man dann nicht vielleicht für die Einsatzgebiete vielleicht nicht auch doch auf dem FreeBSD oder so nutzen kann, wo ZFS besser unterstützt wird und integriert ist. Beziehungsweise wenn man es unter Linux macht, ob man sich den ButterFS-Umstieg vielleicht gleich mit einplant, weil ButterFS bietet viele der Features, die ZFS bietet, auch. Und ich denke nicht, dass ZFS was ist, was in der Linux-Welt auf die Ewigkeit sich durchsetzt, was sich da so richtig etabliert. Kernel Live Patching ist auch was, was so vor 2 Jahren losgegangen ist. Das ist eine Funktion, um zu den Hintergründen weiß ich nichts. Möglicherweise ist es einfach so, dass sie ZFS mehr zugetraut haben, also von der Stabilität. Möglicherweise können sie damit auch einfach ein Alleinstellungsmerkmal herausarbeiten, um sich dann vielleicht von den anderen abzusetzen. Und ich denke, ich habe ZFS so genau auch nicht im Blick, für diesen speziellen Einsatzfall mit Containern ist ZFS unter Umständen tatsächlich auch noch etwas besser geeignet als ButterFS, das muss ich nochmal zeigen. Zurück zum Kernel Live Patching. Das ist eine Funktion, um Fehler im Kernel im Betrieb korrigieren zu können. Das heißt, man muss nicht, wenn irgendeine Sicherheitslücke im Kernel ist, den neuen Kernel einspielen und neu booten, weil das will man manchmal einfach nicht. Was weiß ich, weil man monatelange Simulationen laufen hat. Die Basisfunktion ist jetzt seit einer Weile im Kernel, seit ungefähr einem Jahr. Mit der lassen sich aber ungefähr nur 90% der typischen Sicherheitslücken stopfen. Um mehr stopfen zu können, sind einige tiefgreifende Umbaumaßnahmen nötig, die sehr viel diskutiert worden sind. Das war unter anderem diese Compile-Time-Stack-Validation, die vielleicht in 4.6 kommt. Das heißt, da wird daran gearbeitet, das Ganze besser zu machen. Aber um das nochmal ganz klar zu sagen, dieses Kernel-Live-Patching ist so ein bisschen wie Hotplug für PCIe-Karten oder Hotplug für ganze Prozessoren. Das ist cool. Hört sich total interessant an, aber es ist nichts, was man zu Hause macht. Das macht man eben auf den richtig teuren Rechnern. Und dann muss man dann auch wahrscheinlich irgendwie einem Red Hat oder einem SUSE Geld in den Rachen werfen, damit die einem diese Live-Patches machen, weil das ist auch nicht ganz einfach. Es sei denn, man hat natürlich gerade einen Entwickler zur Hand, der das einfach selber machen kann. Was tut sich noch im Netzwerkbereich? Der IP-Tables-Nachfolger, NFT, NFT-Tables, nähert sich langsam der Produktionsreife. Ich denke, das wird so irgendwann im nächsten Jahr, nächsten anderthalb Jahren passieren. Mal gucken. Also wer sich da einlesen will, was da vielleicht auf einen zukommt, so langsam wird das interessanter. Hatten wir auch einen Artikel in CT, um mal ein bisschen Eigenwerbung zu machen. Was tut sich noch im Kernel-Bereich? 100 Gigabit Ethernet-Hardware kommt mehr und mehr. Und da ist es einfach so, die Zeit zum Verarbeiten der Pakete wird so klein, dass dass ganz viele Tricks nötig sind, um diese Geschwindigkeit stemmen zu können, gerade mit vielen kleinen Paketen. Da basteln die Kernel-Entwickler gerade dran. Und dann durch dieses OpenStack und diese ganze Containerisierung wird das Layering komplizierter. Dann gibt es Cluster-Support für MD-RAID, ist in Entwicklung. Das ist sogar im Mainline-Kernel schon drin und nähert sich langsam der Fertigstellung. Für die Admins hier noch vielleicht interessant, Rich RCLs, also erweiterte Attribute, also Access Control List. Da kommt auch was Neues, was aber auch schon seit vielen Jahren in Entwicklung ist. Das soll vor allen Dingen die Access Control List flexibler und konsistenter machen, gerade wenn man NFS, Samba und so parallel einsetzt. Die Kernel-Entwickler machen übrigens den Kernel auch noch Jahr 2038 fest. Da es auf 32-Bit-Systemen, eben wie sie in der ARM-Welt im Moment noch verbreitet sind, ist da dann einfach Schluss. Das ist ähnlich wie das Jahr 2000-Problem vor 16 Jahren. So ein bisschen sieht es aus, dass die Kernel-Unterstützung dieses Jahr kommt. Im Userland muss da auch einiges noch passieren. Das dauert dann vielleicht noch mal ein bisschen länger. Was sich auch noch so ergeben hat im letzten Jahr, ihr merkt, ich werde ein bisschen flotter, die Zeit läuft langsam weg. Tinification-Bemühungen. Einige Kernel-Entwickler haben sich herangesetzt und sich darum bemüht, die Eignung von Linux für sehr schwachbrüstige Hardware zu verbessern, also gerade wie sie beim Internet of Things zum Einsatz kommen soll. Das wurde relativ groß angekündigt vor anderthalb Jahren, aber seitdem ist zwar ein bisschen was passiert, aber gar nicht mal so viel. Mal gucken, wie das weitergeht. Tatsächlich ist es auch so, dass mittlerweile andere Betriebssystemkerne für Internet of Things Geräte rumkommen. Was auch jetzt gerade seit 2-3 Monaten verstärkt betrieben wird, ist das Kernel Hardening. Das ist, da wurde ein Projekt gegründet, das nennt sich Kernel Self-Protection Support. Das ist so ein bisschen wie Unfallschutz beim Auto oder Crash-Zone. Das heißt so ein bisschen Selbstschutz nach dem Motto, Unfälle passieren. Das heißt, man stellt sich darauf ein, dass die Auswirkungen möglichst gering sind, wie bei der Knautschzone, nicht Crashzone, wie ich eben gesagt habe. Und deswegen führen die Kernel-Entwickler da die eine oder andere Maßnahme ein, damit eben, wenn mal irgendwo eine Lücke ist, Angreifer nicht so schnell weit kommen. Und dazu bauen sie halt einige Sicherheitstechniken ein, unter anderem auch einige, die in GR Security drin waren, was der eine oder andere vielleicht als PEX kennt. Das ist eine relativ bekannte Erweiterung. Die Realtime-Unterstützung für Linux, das ist auch was schon seit 10, 15 Jahren entwickelt wird. Letztes Jahr sah es mal so, dass die Weiterentwicklung und Pflege vorübergehend gefährdet schienen. Das ist dann tatsächlich im Herbst gelöst worden, indem die Linux Foundation ein Projekt gegründet hat, was sich um die Weiterentwicklung und Pflege des Ganzen kümmert. Also da sieht es jetzt etwas rosiger aus, aber bis der Kernel von Haus aus Echtzeitfähigkeiten bietet, wird es immer noch ein bisschen dauern. Was tatsächlich noch entstanden ist, ist, dass einige Entwickler mittlerweile darauf hinarbeiten, Realtime auch bei virtuellen Maschinen zu bieten mit KVM. Da gibt es ein ganz interessantes Video bei YouTube von der DevConf CZ dieses Jahr, wer sich da einlesen will. Da wird auch beschrieben, wofür das Ganze benutzt wird. Das ist unter anderem bei Telekommunikationshardware soll das eingesetzt werden. So, das war Teil 3. Jetzt kommen wir tatsächlich so langsam zum Ende. Ich habe schon so viel gelabert, aber wer noch mehr wissen will, zu dem ganzen Kram, den ich erzählt habe, gibt es überall weitere Quellen. Teilweise bei uns auf heise.de oder in CT, aber tatsächlich ist es so, wenn man einfach googelt, finden sich Artikel bei LWN.net oder Präsentationen oder manchmal auch Videos bei YouTube oder so, wo man mehr Details zu all diesem ganzen Kram findet. Und wenn ihr nichts findet, fragt mich einfach. Ich weiß nicht, schreibt mir eine Mail nach dem Motto, kurzes Stichwort, wo gibt es denn da und dazu was, ich will da mehr wissen. Bevor ich zum Ende komme, noch 2 Sachen. Eins sage ich an dieser Stelle immer, Leute, helft beim Testen von neuen Kerneln. Insbesondere, wenn wer Hardware hat, die so ein bisschen exotisch oder abseits des Mainstream ist. Das ist einfach so, ich glaube, das war tatsächlich vor 3 oder 4 Jahren hier, dass irgendwer sagte, er hätte so die und die Radeon-Grafikkarte, die war damals schon nochmal 5, 6 Jahre alt und die ging plötzlich nicht mehr. Und das hat er dann erst beim Update von der Distribution nach 2 Jahren gemerkt. Da ist es dann einfach so, in den 2 Jahren hat sich unter Umständen so viel getan, das ist einfach dann niemand aufgefallen, weil es einfach keiner testet. Je exotischer die Hardware ist, desto größer ist halt die Gefahr. Und dann fallen die Fehler halt immer erst später auf. Und erst wenn sie alt sind, und dann ist das Finden und Beseitigen der Ursache halt enorm viel schwieriger. Und deswegen ist es tatsächlich wichtig, dass möglichst viele Leute diesen Kernel testen. Das ist eigentlich auch bei allen vielen Distributionen relativ leicht. Im Zweifel kann man das sogar in 10 Minuten mit ein paar Make- und Befehlen und Compiler aufspielen. Dann noch eine Sache, um die ich immer wieder bitte, ist Feedback. Sagt mir, wenn es zu viel war, wenn es zu lang war, wenn ich hier wie ein Stocksteif gestanden habe und euch gelangweilt habe, oder wenn ich irgendwas anders machen soll, sonst mache ich das nämlich genau wieder so. So, und falls es noch irgendwen interessiert, das ist Slide 256. Also es waren jetzt 85 Minuten. Hat noch irgendwer noch eine Frage? Jetzt muss ich näher rankommen. Verstehe ich nichts. Wie ist das bei Android-Neuerung? Also die Frage ist, bei Android neueren Kernel. Ja? Also in der Android-Welt ist es tatsächlich so, dass in Android-Geräten typischerweise Hersteller-Kernel sind, wo zum einen Patches drin sind, wodurch sich der Kernel vom Upstream-Kernel schon unterscheidet. Und dann sind da meistens noch proprietäre Grafiktreiber bei, die nur zu diesem eingesetzten Kernel passen. Das heißt, bei vielen Android-Geräten ist es einfach unmöglich, einen neueren Kernel einzusetzen. Entschuldigung, ist zu laut. Jetzt komm mal. Ja. Ja, viel Spaß auf jeden Fall noch. Thank you.